Ja, ich darf vielleicht, bevor ich mit der Predigt beginne, noch mal ein paar Takte zu Alissa sagen, offiziell. Wir wussten zwar, dass du jetzt Ende Januar gehst, aber jetzt hat uns das überrascht. Ja. Wenn du sagst, ja, dass du hier Liebe vorgefunden hast, dann beruht das auf Gegenseitigkeit. Ja. Wir haben auch deine Liebe gespürt zu uns als Gemeinde, ja, wie du mit beiden Füßen in den Dienst gesprungen bist, ja. Und ich kann mich natürlich nur an dem anschließen, was der Stefan schon im Gebet gesagt hat. Wir danken dir. Gut. Ja, liebe Geschwister, wir nähern uns mit Riesenschritten dem Ende des ersten Buches Mose. Mit dem Kapitel 37 sind wir vor ein paar Monaten in die Geschichte Josefs eingestiegen. Wobei gemäß 1. Mose 37, Vers 2, das eigentlich die Geschichte Jakobs ist. In den Geschehnissen um Josef führt Gott seine Pläne um die Entstehung seines Volkes weiter aus. Josef hat erkannt und das auch seinen Brüdern mitgeteilt, aber Gott hat mich vor euch hergesandt, um euch einen Überrest zu sichern auf Erden. Und um euch am Leben zu erhalten, zu einer großen Errettung. Er war das Werkzeug in der Hand Gottes, um seine Pläne auszuführen. Warum Gott oft solch verschlungene und außergewöhnliche Wege geht, das wissen wir nicht. Und wir können es oft auch nicht verstehen, nur im Nachhinein staunen wir, wie Gottes Ratschluss doch zustande kommt. Nun ist Jakob alt geworden. Er zählt satte 147 Jahre. Satt an Alter und Tagen. Er ist krank geworden und weiß, dass er bald sterben muss. Er ist sich bewusst, dass er sein Haus bestellen muss. Und jetzt möchte ich euch einen Rat geben, der dem, was die Brigitte auch sagte, dass wir ja rechtzeitig unsere Sache mit Gott klar machen müssen, das nicht konterkariert, sondern wir haben auch einen Verstand bekommen. Ja, wir haben eine Verantwortung. Und hier sollten wir uns in unserer Verantwortung nicht dem Jakob mal als Vorbild nehmen. Wir brauchen nicht erst zu warten, bis wir kurz vor unserem Tod sind, bis wir unser Haus bestellen. Das sollten wir früher machen. Woher wissen wir, dass wir noch, wie lange wir noch Zeit haben, um unser Haus zu bestellen? Auch junge Leute können sterben. Und ich kenne genügend Beispiele, wo junge Väter mit Kindern ein früher Tod ereilt hat und es war nichts geregelt. Dann entstehen Erbengemeinschaften. Und aus beruflicher Erfahrung weiß ich, dass es nichts Schwierigeres gibt, als Erbengemeinschaften wieder auseinander zu dividieren. Oft trifft man sich dann vor Gericht wieder. Und gar zu oft trifft man sich dann auch das letzte Mal eben vor Gericht wieder. Und das gehört meines Erachtens auch hierher, wenn wir jetzt im Folgenden vom Segen für unsere Kinder sprechen wollen. Wir dürfen sie im Ernstfall eben nicht in ungeregelten Verhältnissen zurücklassen. Ein Berliner Testament, was das ist, könnt ihr mich dann nachher fragen. Ja, das ist einfach und schnell aufgesetzt. Und wird akzeptiert. Ein Berliner Testament verlagert zwar die letztendliche Entscheidung dann auf den überlebenden Partner, aber für den schwierigen und schmerzhaften Fall, wenn der Todesfall eintritt, dann ist die Sache eben zunächst wenigstens geklärt. Und diesen Hinweis erlaube ich mir, bevor ich jetzt in den Text einsteige. Wir haben auch eine Verantwortung gegenüber unseren Kindern. Wenn wir vom Segen für unsere Kinder sprechen, müssen wir solche Sachen auch berücksichtigen. Ja. Packt das frühzeitig an, wenn du ein Häusle hast und Kinder hast, ja, dann klär das. Halbe Stunde Muster kann ich euch geben. Ja, ist die Sache geregelt und dann ist es, ja. Jeder, ich sage immer wieder, das war auch in meinem Beruf, jeder Vertrag, der in der Schublade ist und den wir nicht brauchen, das ist der beste Vertrag. Wenn wir es nicht brauchen, okay, aber gesetzt den Fall, das, was wir brauchen, dann sind wir froh und dankbar, wenn wir was in der Hand haben. Soweit der steuerliche und rechtliche Rat an diesem Morgen. Ja, jetzt wollen wir uns wieder auf das Wort Gottes beziehen und wollen zu Jakob zurückkommen. Im Kapitel 48 haben wir gelesen, dass er die beiden ersten Söhne des Josefs adoptiert hat. Warum hat er das wohl gemacht? Jakob hatte nicht vergessen, was Gott ihm versprochen hatte. Und Gott sprach zu ihm: Siehe, ich will dich fruchtbar machen und dich mehren, und ich will dich zu einer Schar von Völkern machen und dieses Land deiner Nachkommenschaft nach dir zum ewigen Besitz geben. Dieses Land, das war nicht Ägypten, sondern es war Kanaan. Jakob wusste, dass Israels Zukunft in Kanaan liegt. Ephraim und Manasse hatten eine ägyptische Mutter, waren in Ägypten geboren. Sie waren also eigentlich nur halbe Jakobiner. Und durch die Adoption wurden sie aber jetzt wieder ganze Söhne, ganze Nachkommen Jakobs, ganzer Same Abrahams. Manasse und Ephraim bekamen die Stellung wie Ruben und Simeon, also die eines Erst- und Zweitgeborenen. Sie wurden dadurch quasi in den Adelsstand des Volkes Gottes erhoben. Ihr Platz war Kanaan und nicht Ägypten. Wir haben in dem gesamten ersten Buch Mose gesehen, dass Gott mehrfach die regulären Reihenfolgen der Erst- und Zweitgeburten unbeachtet gelassen hat. Er hat nach seinen eigenen Plänen gehandelt. Er zog einen Isaak, einem Ismael vor. Jakob hat er geliebt, aber Esau gehasst, so lesen wir im Römerbrief. Was immer das auch bedeuten mag. Wir haben gesehen, dass Ephraim den besseren Segen von Jakobs erhält und nicht Manasse, der Erstgeborene. Und zu guter Letzt werden wir im folgenden Text erfahren, dass Josef und nicht Ruben den Erstgeburtssegen erhält. Gott ist nicht gebunden an menschliche Regelungen oder menschliche Gesetze, an menschliche Stärke und menschliche Kraft. Er kann die Reihenfolgen umdrehen. Für Gott kommt es auf die innere Bereitschaft an, von ihm abhängig zu sein. Das ist, Gott schaut in das Herz hinein. Eigentlich müsste jetzt Jakob nach der Adoption der beiden Söhne Josefs 14 Söhne haben. In der Bibel gibt es insgesamt 29 Aufzählungen der Stämme Israel. Aber es werden immer nur 12 Namen genannt. Und aber auch nicht immer die gleichen. Die letzte Zählung der Stämme Israels haben wir gesehen, als wir die Offenbarung betrachtet haben. In Offenbarung 7 werden wiederum 12 Stämme genannt, 12 Söhne genannt. Aber da kommen Manasse und Ephraim vor und nicht Josef. Ja, und trotzdem fehlt immer noch einer. In dieser Aufstellung fehlt Dan, da in der Aufstellung in Kapitel 7 Offenbarung. Und da haben sich schon viele Leute Gedanken drüber gemacht, was das zu bedeuten hat, aber das machen wir heute nicht. Ja, das ist einfach nur mal festgestellt, ja, es werden immer nur, obwohl es 14 sein könnten, werden immer nur 12 genannt. Jetzt wollen wir anfangen, uns den heutigen Text zuzuwenden. Ich werde ihn abschnittsweise lesen, aber ich werde nicht auf jeden Vers eingehen. Kapitel 49, 1. Buch Mose, Kapitel 49, die Verse 1 und 2. Und Jakob rief seine Söhne und sprach: Versammelt euch, und ich will euch verkünden, was euch begegnen wird in künftigen Tagen. Kommt zusammen und hört, ihr Söhne Jakobs, und hört auf Israel, euren Vater. Was wir ab jetzt lesen, ist teilweise sehr verwirrend und unverständlich. Wir lesen, dass Jakob verkündet, was seinen Söhnen begegnen wird, was in künftigen Tagen, was wörtlich am Ende der Tage geschehen wird. Jakob wird zum Propheten. Wann diese Dinge im Detail geschehen werden, in späteren Zeiten, in den letzten Tagen, in der Endzeit, das wissen wir nicht. Jakob macht aber klare Vorhersagen über die Stämme, die aus seinen Söhnen hervorgehen werden. Er gibt einen groben Überblick über die Zukunft seines Volkes. Die Segenswünsche Jakobs hören sich seltsam und geheimnisvoll an. John MacArthur schreibt in einer Fußnote zu seiner Studienbibel: Die verschlüsselte Art und Weise dieses Segens erfordert eine pedantische Analyse. Aber das ersparen wir uns heute Morgen auch, die pedantische Analyse. Manchmal hat es den Anschein, als ließe Jakob seinen Zorn und seiner Enttäuschung freien Lauf, als übe er jetzt Vergeltung für manche Gemeinheit und demütigende Behandlung durch seine Kinder. Mir scheint aber eher, dass hier ein alter, weiser Mann unter Leitung des Heiligen Geistes Fakten und Tatsachen ungeschminkt auf den Tisch bringt. Er muss manchem seiner Söhne reinen Wein einschenken. Es handelt sich hier nicht um Flüche. Jakob ist es offensichtlich selbst eine Not, dass er so viel Negatives im Auftrag Gottes sagen muss. Kommen wir zum ersten Segen, die Verse 3 und 4. Ruben, mein Erstgeborener bist du, meine Stärke und der Erstling meiner Kraft. Vorrang an Hoheit und Vorrang an Macht. Du bist Übergewalt wie die Wasser. Du sollst keinen Vorrang haben, denn du hast das Lager deines Vaters bestiegen. Du hast es entweiht. Mein Bett hat er bestiegen. Jakob spricht die Tat Rubens offen an. Sein Ehebruch mit der Nebenfrau seines Vaters, mit Bilha. Das lesen wir oder lasen wir im Kapitel 35, Vers 33. Mit dieser Sünde, mit diesem Vergehen hat er sein Erstgeburtsrecht, das Anrecht auf eine künftige Führungsaufgabe klar verwirkt. Er ist unbeherrscht, hat sich nicht unter Kontrolle und ist somit ungeeignet für eine Führerschaft. Der Stamm Ruben hat keinen einzigen Richter, keinen einzigen Propheten, Heerführer oder eine andere bedeutende Person hervorgebracht. Im 1. Chronike 5, die Verse 1 und 2 lesen wir: Und die Söhne Rubens, des Erstgeborenen Israels. Denn er war der Erstgeborene, weil er aber das Lager seines Vaters entweiht hatte, wurde sein Erstgeburtsrecht den Söhnen Josefs, des Sohnes Israels, gegeben. Und er wird nicht nach der Erstgeburt im Geschlechtsregister eingetragen. Denn Juda hatte die Oberhand unter seinen Brüdern. Und aus ihm kommt der Fürst. Aber das Erstgeburtsrecht wurde Josef zuteil. Der Anspruch, den Ruben gehabt hätte, wurde in der Geschichte Israels geteilt. Das werden wir dann noch sehen im Einzelnen. Juda übernahm die politische Leitung der Familie, das Königtum. Levi die geistliche, das Priestertum. Und Josef bekam ein doppeltes Erbe, in dem die Söhne Manasse und Ephraim jeweils ein Erbteil bei der Aufteilung des Landes zukam. Und wenn wir daran denken, welche Anforderungen an Leitungsdienste in der Gemeinde gestellt werden, dann lesen wir in 1. Timotheus 3, ab Vers 2, der Aufseher nun muss untadelig sein, Mann einer Frau. Hier steht ein Mann-Frau. Nee, andersrum. Hier steht ein Frau-Mann. Also das, ja, das drückt aus, dass der Mann eine ordentliche, gesunde Beziehung zu Frauen insgesamt haben muss, ob er nur verheiratet ist oder unverheiratet ist, wie er mit den Frauen umgeht, ja, wie er Treue haben kann. Das sagt dieser Begriff aus. Er soll Mann einer Frau, ein Frau-Mann sein. Nüchtern, besonnen, anständig, gastfrei, lehrfähig, kein Trinker, kein Schläger, sondern milde, nicht streitsüchtig, nicht geldliebend, der dem eigenen Haus gut vorsteht und die Kinder in aller Ehrfurcht in Unterordnung hält. Ruben war eben nicht untadelig. Er war nicht ein Fraumann. Jakob musste ihn vor allen seinen Brüdern tadeln, sodass wir heute noch von seinen Schandtaten hören und lesen. Die nächsten Segensworte gehen an Simeon und Levi, die Verse 5 bis 7. Die Brüder Simeon und Levi, Werkzeuge der Gewalt sind ihre Waffen. Meine Seele komme nicht in ihren geheimen Rat. Meine Ehre vereinige sich nicht mit ihrer Versammlung. Denn in ihrem Zorn erschlugen sie den Mann, in ihrem Mutwillen lähmten sie den Stier. Verflucht sei ihr Zorn, weil er so gewalttätig und ihr Grimm, weil er so grausam ist. Ich werde sie verteilen in Jakob und sie zerstreuen in Israel. Die Gewalt bei Sichem ist keineswegs vergessen. Auch hier wurde schwer gesündigt. Rache ist kein Weg. Die beiden haben zu hart reagiert. Sie haben ihrem verständlichen Zorn freien Lauf gelassen. Und dieser Zorn wird verflucht, nicht die Brüder. Verflucht sei der Zorn. Sie meinten im Recht zu sein, weil ihnen Unrecht widerfahren war. Sie glaubten, dass der Zweck die Mittel heiligen würde. Sie waren Männer der Gesetzlosigkeit, nicht der Gerechtigkeit. Sie werden zurückgesetzt, sie haben keine große Zukunft in Israel. Jakob bzw. der Heilige Geist durch Jakob trennt sie, damit sie nicht noch mehr anstellen. Simeon war der kleinste Stamm bei der zweiten Volkszählung. Und er war vom Segen Moses ausgenommen, den wir dann lesen im 5. Buch Mose, im Kapitel 33. Da komme ich gleich nochmal drauf. Er war vom Segen Moses ausgenommen und bei der Landverteilung musste Simeon inmitten des Teiles Judas leben. Und Levi bekam auch kein eigenes Erbteil. Er musste später in den Zufluchtsstätten wohnen. Er war im ganzen Land verstreut. Dass er den Priesterdienst übernehmen durfte, ist sicherlich ein Privileg, das vielleicht auf seine spätere Treue und Verdienste zurückzuführen ist. Bestimmt aber war es die Gnade Gottes, die größer ist als alles und die dem Stamm Levi dieses Privileg zugestand. Ich erwähnte gerade den Segen Mose für die 12 beziehungsweise 11 Stämme Israels. Nachzulesen eben im 5. Buch Mose, Kapitel 33. Und Simeon kommt dort nicht vor. Daher nur dort 11 Segenssprüche. Als wir in 2008 die Geschichte Josefs in der Bibelstunde durchnahmen, habe ich damals mal die beiden Segensgeschichten verglichen. Die Segenssprüche Moses sind genauso verschlüsselt, unverständlich, nebulös wie die von Jakob. Und außerdem konnte ich keine Parallelen zu den Segenswünschen Jakobs entdecken. Diese Segenswünsche haben wiederum ihren eigenen Stil und auch wahrscheinlich ihre eigene Auslegung. Jetzt kommen wir zu Juda, die Verse 8 bis 12. Juda, du, dich werden deine Brüder preisen. Deine Hand wird auf dem Nacken deiner Feinde sein. Vor dir werden sich niederbeugen die Söhne deines Vaters. Juda ist ein junger Löwe vom Raub, mein Sohn, bist du hochgekommen. Er kauert, er lagert sich wie ein Löwe und wie eine Löwin. Wer will ihn aufreizen? Nicht weicht das Zepter von Juda, noch der Herrscherstab zwischen seinen Füßen weg, bis das der Schilo kommt. Dem gehört der Gehorsam der Völker. An den Weinstock bindet er sein Eselsfüllen, an die Edelrebe des Jungen seiner Eselin. Er wäscht im Wein sein Kleid und im Blut der Trauben sein Gewand. Die Augen sind dunkel von Wein und weiß die Zähne von Milch. Das ist der erste Lichtblick, in dieser Szene. Ein Jubelruf quasi. Judah, du bist, so übersetzen Luther und Menge. Judah, du bist, dich werden deine Brüder preisen. Es wird das Zepter von Judah nicht weichen, noch der Stab des Herrschers von seinen Füßen, bis dass der kommt, dem es gehört, und ihm werden die Völker anhangen. Womit hat Judah diese Bevorzugung verdient? Von Judah haben wir auch ein zwiespältiges Bild. Zum einen hat er sich eingesetzt für Josef, damit er nicht umgebracht wurde. Aufgrund seines Eintretens wurde Josef nur als Sklave verkauft. Und dann hat er sich für Benjamin eingetreten. Ist er für Benjamin eingetreten, als Benjamin in die Sklaverei, als Josef ihn in die Sklaverei, in die Knechtschaft geben wollte, als die Brüder ihn noch nicht erkannt hatten. Da setzt sich Judah für Benjamin ein. Aber zum anderen, er ist für den Verkauf von Josef gewesen. Es ist ihm um den Gewinn gegangen und um das Geld gegangen. Und Judah hat sich schwer an seiner Schwiegertochter Tamar versündigt. Lesen wir im ersten Buch Mose, Kapitel 38. Also auch Judah hat sich schwer versündigt. Große Schuld lag auf diesem Stamm. Und dennoch wird der Messias aus diesem Stamm hervorkommen. Gott kündigt das durch Jakob 1850 Jahre im Voraus an. Welche Botschaft liegt darin? Der Messias wird kommen. Dieser ist sich nicht zu fein, sich zu Schuld, zu Versagen und zu Sünde zu bekennen. Er schreckt nicht davor zurück, aus einem solchen belasteten Stamm hervorzukommen. Der Messias, Jesus, hätte seinen Stammbaum, ich sage mal arisch, also rein, fleckenlos, sündlos gestalten können. Das ist übrigens auch ein Indiz dafür, dass das Wort Gottes eben nicht menschlicher Natur wäre. Wäre das Wort Gottes menschlicher Natur, würden solche schwarzen Flecken, solche dunkle Flecken nicht vorkommen. Gott steht dazu. In menschlichen Stammbäumen würde sowas fehlen. Ich habe gerade die Tage mal wieder erfahren oder mitgekriegt, Hitler war teilweise jüdischer Abstammung. Ja, und das durfte aber damals nicht genannt werden. Dieser dunkle Fleck in seinem Stammbaum kam seinen Plänen entgegen. Und wenn wir den Stammbaum unseres Herrn Jesus anschauen im Matthäusevangelium, dann stellen wir fest, dass zwei dieser Personen, die in diesem Stammbaum genannt werden, ehebrecherischen Verhältnissen entstammt. Ja, hurerischen Verhältnissen oder hurerischen Beziehungen entstammt. Und zwar Peres von der Tamar, ja, und Salomo von der Bathseba. Ja, zu diesem Zeitpunkt war sie noch die Frau des Uriah. Aber sie kommen beide im Stammbaum Jesu vor. Denn der Messias, Gottes Sohn, der will ja gerade in dieses Versagen hineinkommen. Er will in diese Schuld hineinkommen. Er will in dieses Elend hineinkommen. Er kommt in die dunkelste Schuld hinein. Er schreckt auch nicht vor den dunkelsten Winkeln deiner und meiner Schuld zurück. Der Shiloh wird kommen. Der Messias wird kommen. In diesen dunklen Stamm Juda hinein. Und nichts wird ihn aufhalten können. Was bedeutet Shiloh? Dieser Begriff ist auch eine Verschlüsselung des Namens Messias. Es gibt verschiedene Übersetzungen für dieses Wort. Das wohl schlüssigste ist aber Shiloh, der Ruhebringer. Ein Bezug dazu stellt der Herr Jesus selbst her im Matthäusevangelium, Kapitel 11, Vers 28. Dort sagt er, kommt her zu mir alle, ihr mühseligen und beladenen, ich werde euch Ruhe geben. Mit Ruhe ist hier gemeint die Ruhe des Friedens mit Gott, die Ruhe der Versöhnung. Im Hebräerbrief lesen wir, es ist also noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. Es gibt eine Ruhe. Es gibt Erlösung, es gibt Frieden mit Gott, weil der Schilo, der Messias, gekommen ist. Ein Liederdichter hat das in einem ganz bekannten Evangeliumslied gedichtet, dass er sagt, es ist eine Ruhe vorhanden für das arme, müde Herz. Es sagt es laut in allen Landen, hier ist gestillt der Schmerz. Es ist eine Ruhe gefunden für alle fern und nah in des Gotteslammes Wunden am Kreuz von Golgatha. Im Schilo, im Messias, wird das Zepter noch der Herrscherstab nicht weichen. Jesus ist der, der die Herrschaft über die ganze Welt ausüben wird. Paulus schreibt im Philipperbrief, damit in dem Namen Jesus jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen. Hier im ersten Buch Mose, im Kapitel 49, Vers 10, wird etwas vorhergesagt, da wird etwas beschrieben, was noch nicht eingetreten ist, aber garantiert eintreten wird. Es wird ein Ereignis beschrieben, das viele tausend Jahre nach der Verkündigung eintreten wird. Dem Schilo, dem Messias, gehört der Gehorsam der Völker. Jedes Knie wird einmal sich vor ihm beugen. Ob freiwillig oder durch Zwang. Aber es wird sich jedes Knie vor Gott beugen. Die nächsten Verse lesen wir. Das ist auch noch ein hier, oder? Doppelt gemoppelt. Also die nächsten Verse lesen wir. Ich gebe dazu aber keine Erläuterung. Die Verse 13 bis 27. Sebulon wohnt an der Küste der Meere. Und an der Küste der Schiffe liegt er, seine Seite nach Sidon hin. Issachar ist ein knochiger Esel, der sich lagert zwischen den Hürden. Und als er sah, dass die Ruhe gut und dass das Land lieblich war, da beugte er seine Schulter zum Lasttragen und wurde zum fronpflichtigen Knecht. Dan richtet sein Volk wie einer der Stämme Israels. Dan ist eine Schlange am Weg, eine Hornotter am Pfad, die in die Fersen des Pferdes beißt. Rücklings fällt sein Reiter. Gad, Räuberscharen bedrängen ihn und er drängt ihnen nach auf der Ferse. Von Aser, Fettes ist sein Brot und er, königliche Leckerbissen gibt er. Naphtali ist eine flüchtige Hirschkuh, er gibt schöne Worte. Und jetzt kommen wir zu Josef. Verse 22 bis 26. Ein junger Fruchtbaum ist Josef, ein junger Fruchtbaum an der Quelle, seine Zweige ranken über die Mauer und es reizen ihn die Bogenschützen und schießen und feinden ihn an. Aber sein Bogen bleibt fest und gelenkig sind die Arme seiner Hände. Durch die Hände des mächtigen Jakobs, von dort dem Hirten, dem Stein Israels, von dem Gott deines Vaters, der helfe dir, und von Gott dem Allmächtigen. Der segne dich mit Segnungen des Himmels droben, mit Segnungen der Tiefe, die unten liegen, mit Segnungen der Brüste des Mutterleibes. Die Segnungen deines Vaters überragen die Segnungen der uralten Berge, das begehrenswerte Gut der ewigen Hügel. Sie seien auf dem Haupt Josefs und auf dem Scheitel des Abgesonderten unter seinen Brüdern. Auch hier rätselhafte Worte, aber eindeutig wohlwollende Segensworte. Auffallend ist, dass Josef nicht wie anderer seine Söhne mit Tieren vergleicht. Judah hat er verglichen, ein junger Löwe. Issachar, ein knochiger Esel. Dan, eine Schlange. Benjamin, ein Wolf. Josef bezeichnet er als ein Fruchtbaum, ein Baum, der Früchte bringt. Er wünscht ihm die Segnungen von Gott, dem Allmächtigen, dem El Shaddai, dem Allgenugsamen. So hat sich Gott dem Abraham vorgestellt, im Kapitel 17 des ersten Buches Mose. Gott, der Vollkommene, Gott, der Allgenugsame, der in sich Ruhende, der alles Habende, der sich selbst Genügende. Wer ihn hat, hat, gemäß dem Alten Testament, Segnungen des Himmels droben, den Regen, den Tau, die Sonne und den Wind. Segnungen der Tiefe, die unten liegen, die Wasser der Quellen. Segnungen der Brüste und des Mutterleibes, die Fruchtbarkeit des Leibes. Diese Segnungen überragen die uralten Berge, die ewigen Hügel. Gottes Plan mit den Söhnen Jakobs, mit den 12 Stämmen, mit seinem auserwählten Volk geht weit, weit über die nächsten Jahre, über die nächsten Jahrhunderte hinaus. Er hat ein großes Ziel mit ihnen. So dürfen wir darauf vertrauen, dass er auch einen guten Plan mit uns, mit unseren Kindern und mit unseren Enkelkindern hat. Er wird garantiert zum Ziel kommen mit uns. Vielleicht ist ja euch aufgefallen, dass ich einen Vers unterschlagen habe. Vers 18. Auf deine Rettung, Herr, harre ich. Irgendwie passt dieser Vers gar nicht in dieses Geschehen hinein, in die beschriebene Szene. Der Vers lässt sich keinem Stamm zuordnen. Man hat den Eindruck, in all dieser Verworrenheit, in diesem Auf und Ab der Gefühle, ertönt es von Jakob wie ein Zwischenruf, wie ein Schrei. Auf deine Rettung, Herr, harre ich. O Herr, ich warte auf dein Heil. Mitten in dieser ganzen Geschichte, in der Aufzählung der Nöte und Schwächen und Verfehlungen, wird Jakob gezeigt, was das Wichtigste ist. Warten auf die Rettung Gottes. Warten auf den Schilo. Warten auf den Messias. O Herr, ich warte auf dein Heil. Es wird alles gut. Die Verse 28 bis 32. Alle diese sind die 12 Stämme Israels. Und das ist es, was ihr Vater zu ihnen redete. Und er segnete sie jeden nach seinem Segen, mit dem er sie segnete. Und er befahl ihnen und sagte zu ihnen, bin ich versammelt zu meinem Volk, dann begrabt mich bei meinen Vätern in der Höhle, die auf dem Feld des Hethiters Ephron liegt, in der Höhle, die auf dem Feld Machpela gegenüber von Mamre ist, im Land Kanaan. Auf dem Feld, das Abraham von dem Hethiter Ephron zum Erbbegräbnis gekauft hat. Dort haben sie Abraham begraben und seine Frau Sarah. Dort haben sie Isaak begraben und seine Frau Rebekka. Und dort habe ich Lea begraben. Das Feld und die Höhle, die darauf ist, sind Besitz gekauft von den Söhnen Heth. Vermisst ihr jemanden in dieser Aufstellung? Nee, Rebekka ist dabei. Die Rahel fehlt. Die Rahel fehlt. Ja, was ist mit der Rahel passiert? Es war ja die Lieblingsfrau des Jakobs. Im Kapitel 35, Vers 19 lesen wir, und Rahel starb und wurde begraben auf dem Weg nach Ephrata. Das ist Bethlehem. Und Jakob richtete über ihrem Grab eine Gedenkstätte auf. Das ist das Grabmal Rahels bis auf diesen Tag. Dass Jakob nicht neben Rahel, seiner Frau, die er liebte, begraben werden will, das ist auch interessant. Was sind im Angesicht des Todes Gefühle, Bevorzugungen, Intrigen, Verletzungen, menschliches Versagen? Das ist alles wichtig. Im Tod sind wir wieder alle gleich. Wohl dem, der versöhnt mit seinen Lieben den Weg vor das Angesicht Gottes treten kann. Jakob wusste, dass Ägypten nicht das Ende der Verheißungen war. Seine Zukunft und die seiner Kinder lag in Kanaan, so wie Gott es verheißen hatte. Dass die drei Patriarchen bereits in Kanaan waren, gab den zukünftigen Israeliten eine gewisse Sicherheit der Erfüllung der Verheißungen an Abraham, an Isaak und an Jakob. Aber ihr müsst euch mal vorstellen, die mussten 400 Jahre lang jetzt warten auf diese, oder wenigstens auf teilweise Erfüllung der Verheißungen. Wie könnte man das vergleichen? 1989 war die Wiedervereinigung Deutschlands, Ost und West. Stellt euch mal vor, 1589 hätte jemand gesagt, oder noch vorher, Deutschland wird mal wieder vereint sein. Ja, das ist die Zeitspanne, die wir hier vor Augen haben. 400 Jahre lang hat Gott geschwiegen, bis er wieder mit Mose redete. Und 400 Jahre lang musste sich das Volk Israel daran erinnern, wir haben eine Zukunft. Ja, unsere Zukunft liegt in Kanaan. Das ist uns das verheißene Land. Ja, 400 Jahre lang. Das liest man mal so flott. Ja, aber mag das Beispiel dazu dienen. Ja, 1589, was ist da gewesen? Sebastian ist besser in Geschichte daheim. Der hat gesagt, der Westfälische Friede war, ja, so um den Dreh rum. Ja, aber ein paar hundert Jahre kommt jetzt nicht drauf an oder passt sich. Dass damals einer gesagt hätte, Deutschland wird mal wieder vereinigt. Ja, und die Deutschen hätten sich 400 Jahre lang gesagt, ja, in gewissen Zeiten hätten die gesagt, was redet der für ein Kerl? Ja, wir sind doch gar nicht getrennt. Ja, und so weiter. Also, ja, 400 Jahre lang mussten die sich an diese Verheißungen erinnern, die dem Abraham, dem Isaak und dem Jakob gegeben wurden. Am Ende des Buches der Anfänge, am Ende des Buches Genesis, ist das Grab voll da in Mamre. Und am Ende des Buches der Erfüllungen der Evangelien ist das Grab leer. Ja, das müssen wir uns auch mal vor Augen halten. Der letzte Vers im heutigen Text. Und als Jakob damit geendet hatte, seinen Söhnen Befehle zu geben, zog er seine Füße aufs Bett herauf und verschied und wurde zu seinen Vätern versammelt. Diese Darstellung ist eine poetische Form, das Sterben zu beschreiben. Es beinhaltet aber auch die begründete Hoffnung auf eine Wiedervereinigung mit den zuvor verstorbenen Angehörigen. Soweit ein paar Gedanken zum Text. Ich will versuchen, dass wir etwas daraus lernen, dass wir zu einer Anwendung kommen. Das Segnen, wie es die Patriarchen im Alten Testament praktiziert haben, unterscheidet sich doch ziemlich von dem Segensauftrag, den wir im Neuen Testament bekommen haben. Der Text, den wir gerade in der Bibelstunde betrachten, Kolosserbrief, weist uns auf den Unterschied hin. Paulus zählt in Kolosser 2, Vers 16 einiges auf, was den Alttestamentlern geboten war und auch wichtig war. Speisevorschriften, das Halten des Sabbats, Feste feiern und der Neumond wird dort genannt. Aber in Vers 17 sagt er dann, dass diese Dinge alle ein Schatten der zukünftigen Dinge sind. Der Körper selbst, also die Wirklichkeit, die Realität, der diesen Schatten vorauswirft, der selbst aber ist Christus. Und das gilt auch für das Segnen. Konkret wird das in Epheser 1, Vers 3, da heißt es, in Christus sind wir gesegnet mit was? Mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Im Alten Testament bestand der Segen aus sichtbaren, handgreiflichen, erfahrbaren Fakten. Da gab es eine sichtbare Heimat, das Land Kanaan. Da gab es ein sichtbares Bundeszeichen, die Beschneidung. Da gab es einen sichtbaren Tempel, einen sichtbaren Mittler, den hohen Priester. Und der Segen bestand in viel Land, viel Vieh, viel Kinder. Das war der alttestamentliche Segen. Im Neuen Testament sind die Segnungen geistlich, sind sie unsichtbar. Wir haben eine unsichtbare Heimat. Unser Bürgerrecht ist in den Himmeln. Es gibt ein unsichtbares Bundeszeichen, die Versiegelung mit dem Heiligen Geist, beziehungsweise die Beschneidung, die am Herzen geschieht. Wir haben einen unsichtbaren Tempel, die Gemeinde Gottes. Und wir haben einen unsichtbaren Mittler, den Herr Jesus, unser Hohepriester. Wie können wir nun unsere Kinder, unsere Kindeskinder, unsere Enkelkindern segnen? Aus dieser Gegenüberstellung des alttestamentlichen und neutestamentlichen Segens können wir eine Gewichtung und eine Priorität des Segnens erkennen. Worauf legen wir Wert? Ein üppig ausgestattetes Kinderzimmer, immer den neuesten Nintendo, ausreichend Spielzeug, den besten Kindergarten, die beste Schule, die beste Uni, einen guten Job, eine gute berufliche Karriere. Das ist sicherlich alles wichtig. Und es ist, wenn wir damit gesegnet sind, ein Geschenk unseres Gottes. Aber ist es das, was wirklich zählt, was wirklich wichtig ist? Ist es nicht wichtiger, unsere Kinder zu lehren und anzuleiten, in den Spuren des Wortes Gottes zu leben, seinen Willen zu ergründen und zu erfüllen? Was raten wir unseren Kindern in Stresssituationen, in Krisen? Auf Gott vertrauen. Ich formuliere es mal sowohl als Frage als auch als Feststellung. Auf Gott vertrauen? Lehren wir das? Jemand habe ich mal von einer Geschichte mal gehört, dass ein junger Mann im Abi-Stress war. Ja, er musste lernen. Aber sein Vater riet ihm dann, Gott nicht zu vergessen, die stille Zeit, den Gottesdienst am Sonntag, die Ruhe einzuhalten. Was bestimmt unseren Sonntag? Das Relaxen, das Chillen, das Ausruhen oder der Ausflug oder der Besuch des Gottesdienstes, die Gemeinschaft mit den Geschwistern, das Gehen unter Gottes Wort, unter seinen Segen. Wichtig ist auch, wie wir das alles unseren Kindern vorleben. Predigen wir Wasser und trinken selbst Wein? Halten wir uns selbst an die Ratschläge, die wir unseren Kindern geben? Vor einiger Zeit hörte ich ein Zeugnis eines Bruders, eines Predigers, den ihr nicht kennt. Ihr braucht also nicht zu spekulieren, wer das sein könnte. Der erzählte von seinem Sohn. Es ging um eine wichtige Entscheidung. Und Fazit war, der Sohn sagte, Vater, Papa, weil du mir ein Vorbild bist in deinem Tun und Handeln, will ich deinem Rat folgen. Obwohl ich emotional und argumentativ nicht davon überzeugt bin. Und er hat diesen Rat befolgt, den der Vater ihm gegeben hat. Der Bruder sagt, dass er überrascht und beeindruckt war von der Reaktion seines Sohnes. Aber das ist doch die Quintessenz unserer Erziehung. Das ist nicht das Ergebnis einiger weniger Erziehungsmaßnahmen, einiger weniger Machtworte, die mal mehr oder weniger laut kommuniziert werden. Das ist nicht das Ergebnis gelegentlichen Kopfwaschens oder auch hin und wieder einer Familienkonferenz, sondern das ist das Ergebnis eines langen Prozesses, angefangen von der Geburt bis jetzt. Meine kleine lustige Geschichte gehört, da hat mein Papa und Mama haben sich wieder gestritten und die kleine, einfältige, junge Tochter, was weiß ich, wie alt wird sie gewesen sein, 4 oder 5 oder 6, ja, die sagte dann zur Mutter, Mama, dass ihr euch streitet, das kann ich gut verstehen. Du kennst den Papa halt noch nicht richtig. Du kennst ihn nur 10 Jahre. Ich kenne ihn schon mein ganzes Leben lang. Ja, ist uns bewusst, dass wir unsere Kinder ihr ein ganzes Leben, also ihr ganzes Leben lang, durch unser Leben für ihr Leben prägen. Für die Kinder ist das ihr ganzes Leben lang. Wir prägen sie ihr ganzes Leben durch unser Leben für ihr Leben. Wir sind aufgefordert, Samen in das Leben unserer Kinder zu säen. Was wir säen, werden wir ernten. Galater 6, Verse 7, irrt euch nicht. Denn was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Denn wer auf sein Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Und zum Schluss das Wichtigste. Der Herr Jesus hat gesagt, lasset die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht. Wir Eltern und Großeltern haben das große Vorrecht, unsere Kinder dem Kinderfreund an das Herz zu legen. Machen wir doch von dieser Möglichkeit regen Gebrauch. Manches Mal können wir geradezu mutlos, depressiv, ja gerade verrückt werden, angesichts von Entwicklungen unserer Kinder. Wir stehen ab einem gewissen Alter dabei und können nichts tun. Und welch ein Trost ist es dann, dass wir sie der Allmacht Gottes anbefehlen können. Ihm ist alle Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben. Er lenkt die Herzen der Menschen wie Wasserbäche. Diese Tatsache, diese Erkenntnis lässt uns in Sicherheit ruhen und auch wieder gut schlafen. Von vielen großen Gottesmännern wissen wir aus ihren Zeugnissen, dass es ihre Mütter waren, denen sie letztendlich zu verdanken hatten, dass Gott sie in den Dienst genommen und segensreich gebrauchen konnte. Gene Gibson hat mal erzählt, das ist mir hängen geblieben, das ist schon einige Jahre her, aber das habe ich nicht vergessen, er wäre von Cracking Knees seiner Mutter. Es wären die Cracking Knees seiner Mutter gewesen, die den entscheidenden Beitrag zu seinem Leben geleistet hätten. Er hat im Nebenzimmer immer die Knie knacken gehört, wenn sich seine Mutter zum Gebet niedergekniet hat. Ich will zum Schluss kommen. Jakob hat im Angesicht seines bevorstehenden Todes seine Söhne zu sich gerufen und hat sie gesegnet. Vieles in diesen Segenswünschen ist rätselhaft und verschlossen. Er hat nichts verschwiegen, Klartext und prophetisch geredet. Wir brauchen nicht zu warten, bis wir uns im Angesicht des Todes befinden. Wir können ein Leben lang unsere Kinder und Enkelkinder segnen. Cracking Knees sind dabei die besten Segenswünsche.